Alle 9 Minuten stirbt ein Mensch an dieser Krankheit.
Jährlich sterben daran also mindestens 59.000 Menschen. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher.
95% der Todesfälle treten in Afrika und Asien auf und über die Hälfte der Toten sind Kinder unter 15 Jahren.
99% der Übertragung finden durch Hundebisse statt. Heute geht es um eine Krankheit, die fast zu 100% tödlich ist und für die es eine sehr gute Impfung gibt, wodurch viele Todesfälle verhindert werden könnten.
Es geht heute um die Tollwut. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist Franzi.
Hallo, wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
Ja, diese Woche am Montag, den 28.09., war Welt-Tollwut-Tag und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, euch ein bisschen was über diese Erkrankung zu erzählen. Und wir haben im Vorhinein auf Instagram einen Quiz gemacht und haben euch ein paar Fragen zu Tollwut gestellt. Und da habt ihr alle schön fleißig mitgemacht. Und wir waren aber ein kleines bisschen überrascht, dass doch relativ viele Antworten kamen, was denn verantwortlich ist für die Tollwut. Da haben nämlich manche angekreuzt, dass es ein Bakterientoxin ist. Und das ist auf jeden Fall nicht so. Das ist in diesem Fall ein Virus. Bakterientoxin haben wir beispielsweise bei Tetanus, da haben wir auch eine Folge drüber, das ist die Folge 4, falls euch das interessiert oder man auch irgendwie mal durcheinander kommt oder so mit den beiden Namen, ist mir auch schon passiert, dann könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören in die Folge 4. Wir möchten euch heute einen kleinen Überblick geben über das Virus, wie es dann zur Infektion und schließlich zur Erkrankung kommt. Was die Symptome sind, welche Formen wir haben bzw. welche Viren wir haben und wie das Ganze in Deutschland geregelt ist, wenn wir einen Tollwutfall haben.
Also erstmal kurz was zum Virus, was die Tollwut auslöst. Es ist nämlich ein einzelsträngiges RNA-Virus, gehört zum Genus Lyssavirus, zu der Familie Raptoviridae und zur Ordnung Mononegaviralis. Ein kleiner Tipp bzw. eine Anekdote, wie man sich das Genus Lyssavirus besser merken kann. Bei Hund und Katze gibt es eine anatomische Struktur unter der Zunge. Das wird auch Tollwurm genannt oder eben Lyssa. Und früher wurde eben fälschlicherweise bei Hunden diese Lyssa, dieser Tollwurm, rausgeschnitten, weil die Leute glaubten, dass das Tollwut auslöst. Das ist natürlich Quatsch. Dazu kommen wir auch noch später, warum das Quatsch ist. Aber vielleicht kann man sich durch diese kleine Anekdote das Genus Lyssavirus besser merken.
Krass. Mhm. Das wusste ich wirklich nicht. Ja. Also, abgefahren.
Ich glaube, unsere Anatomieprofessorin hat uns das damals erzählt, hat sich in mein Hirn eingebrannt. Und dann war das gar nicht mehr so schwer, sich das Lyssavirus als Genus zu merken. Ja.
Heißt nicht Lyssa auch irgendwie Zunge oder sowas?
Lingua ist Zunge.
Okay. Ja, also das heißt dann Tollwurm. Also irgendwas in der Zunge heißt so.
Genau. Innerhalb dieses Genus Lyssavirus wird noch weiter in verschiedene Spezies unterteilt. Unter anderem in das Rabiesvirus, also RABV, alles groß geschrieben. Und das löst die klassische Tollwut aus. Innerhalb dieser klassischen Tollwut kann man nochmal epidemiologisch unterteilen. Einmal in sylvatische Tollwut und urbane Tollwut. Sylvatisch bedeutet, dass das Hauptreservoir für das Tollwutvirus in Europa durch Wildkarnivoren, also zum Beispiel durch den Fuchs, besteht. Urban bedeutet, dass da hauptsächlich Hunde, insbesondere Straßenhunde, das Reservoir darstellen. Deutschland ist seit 2008, wie ganz viele west- und mitteleuropäische Länder, frei von der terrestrischen, also der klassischen Tollwut. Das sieht leider im Rest der Welt nicht unbedingt so aus, wie wir am Anfang der Folge auch schon gesagt haben. In Afrika und Asien sind da vor allen Dingen ganz viele Fälle. Und da sind auch sehr viele Tiere und auch Menschen betroffen, die auch daran sterben. Man darf nicht vergessen, dass die terrestrische Tollwut, also die Tollwut, die bei den an Land lebenden Tieren, in Deutschland zwar nicht mehr vorkommt, aber...
Aber, wir haben noch Fledermäuse. Und das wird, glaube ich, ganz gerne vergessen. Wir haben keine Tollwut mehr bei unseren Füchsen und so weiter. Aber es gibt auch Fledermaus-assoziierte Viren. Das heißt, die gehören quasi zu den Fledermäusen. Die kommen in Fledermäusen vor. Das sind in Deutschland 2 Stück. Die sind geografisch begrenzt. Also quasi in verschiedenen Regionen dieser Welt gibt es verschiedene Lyssaviren. Und die gehören dann quasi, also die werden von verschiedenen Spezies von Fledermäusen übertragen. Wichtig ist zu wissen, dass beispielsweise in Nord- und Südamerika diese Fledermäuse auch das Rabies-Virus tragen können. Also das kommt auch in Fledermäusen vor dort. Und noch viel wichtiger ist zu wissen, dass diese Tollwutviren auch zoonotisch sind. Das heißt, auch unsere in Deutschland rumflatternden Fledermäuse können an Tollwut erkrankt sein und theoretisch können wir uns an Fledermäusen mit Tollwut infizieren. Genauso wie auch unsere Haustiere. Also vor allem kommen wir nachher noch drauf auf die Impfungen und so weiter. Da sollte man vielleicht mal an die Katzen denken. Die können sich ja vielleicht doch mal so eine Fledermaus angeln, wenn die ein bisschen geschwächt ist oder wenn die schon Symptome zeigen von einer Tollwut. Allerdings ist es ja wirklich so, wer hat schon mal wirklich Kontakt mit einer Fledermaus gehabt? Ich persönlich nur vielleicht mal fliegen sehen. Dass man wirklich mit einer Tollwutkranken oder mit einer Tollwutinfizierten Fledermaus in Kontakt kommt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es sind sehr geschützte, also beziehungsweise es sind ja geschützte Tiere und sie sind stark gefährdet teilweise. Und deswegen sollte man jetzt nicht in Panik geraten vor jeder Fledermaus, die da draußen rumfliegt. Es sind bei weitem natürlich nicht alle infiziert, aber man sollte einfach vorsichtig sein. Wenn man Fledermäuse findet, grundsätzlich nie mit den nackten Händen anpacken. Immer am besten irgendwie, es gibt einen Fledermausbeauftragten, den kann man kontaktieren oder das Veterinäramt. Wenn man jetzt eine Fledermaus findet, man kann die natürlich auch zum Tierarzt bringen, die irgendwie dick in ein Handtuch einwickeln oder man hat dicke Handschuhe. Man sollte sie auf jeden Fall nicht mit bloßen Händen anfassen, weil, wie gesagt, man kann sich daran an so einer Fledermaus infizieren, wenn die das Virus in sich trägt. Die Impfungen in Deutschland sind übrigens so, dass die sowohl gegen das Rabies-Virus als auch gegen diese 2 Lyssaviren schützen, die dann in Deutschland auch vorkommen. Wenn man mit Fledermäusen beruflich zu tun hat oder auch privat, je nachdem, dann sollte man sich auf jeden Fall gegen Tollwut impfen lassen. Da komme ich aber auch nachher nochmal dazu. So, wie kommt es denn jetzt überhaupt zu einer Infektion?
Genau. Wir gucken uns das Virus erst selbst nochmal an. Und zwar bleibt das bei Raumtemperatur nicht länger als 24 Stunden im toten Tier infektiös. Bei Kälte ist es allerdings sehr, sehr resistent. Und außerhalb des Wirtes ist es eigentlich überhaupt nicht überlebensfähig. Wobei ich finde, bei Viren und von Überleben zu sprechen, ist ein bisschen schwierig, weil Viren sind ja keine eigenständigen Organismen. Deswegen setzen wir es überlebensfähig mal in Anführungszeichen. Und ersetzen es vielleicht besser mit infektiös.
Genau.
Das Tier ist also das wichtigste Reservoir für das Virus, das lebende Tier, wie es sich halt auch dann verbreitet. Dazu kommen wir dann gleich noch später. Die Übertragung findet eigentlich immer über Kontakt mit einem tollwütigen Tier statt. Wobei der Kontakt natürlich eigentlich die Bissverletzung meint durch das infizierte Tier, weil der Speichel des infizierten Tieres sehr, sehr viel Virus enthält. Und über den Biss wird das eben in den noch gesunden Mensch ins Gewebe oder Tier ins Gewebe eingebracht. Und damit ist dann der entsprechende, also das Mensch oder Tier, infiziert. Gelegentlich wird auch von einer Übertragung über intakte Schleimhäute berichtet, also zum Beispiel übers Auge. Und es gibt einen Fall in der Humanmedizin, da ist das Tollwutvirus übertragen worden durch transplantierte Organe. Wenn euch das weiter interessiert, googelt es mal. Ist ganz interessant, wenn auch ein bisschen morbide. Wenn die Krankheit einmal ausbricht, führt sie unweigerlich zum Tod des betroffenen Tieres oder Menschen. Also es gibt keine Heilung. Man kann das Tier oder den Mensch nicht retten. Wenn einmal Symptome aufgetreten sind, dann stirbt das Tier oder der Mensch ist zu 100%, fast zu 100%, sodass die dann auch eben versterben. Es betrifft nicht nur Mensch, Hund, Katze und Fuchs, wie man vielleicht im Hinterkopf hat, sondern auch Pferde und Rinder zum Beispiel können betroffen sein. Vor allen Dingen Rinder sind in Südamerika betroffen durch Hämatophage, also blutsaugende in Anführungszeichen, Fledermäuse, die eben sich auf Rinder setzen und Blut saugen wollen und dadurch eben das Rind infizieren. Die Empfänglichkeit gegenüber dem Virus ist speziesabhängig und auch sehr unterschiedlich. Also hochempfänglich sind zum Beispiel Füchse, Schakal, Wolf und Kojoten. Danach kommen Hamster, was ich finde ich ein bisschen lustig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der Haushamster ist extrem gefährdet. Hauskatzen, okay. Kaninchen, Rinder, Waschbären, Fledermäuse und Nagetiere. Und nur mäßig empfänglich sind Hunde, Schafe, Ziegen, Pferd und Mensch. Also man sieht, es ist wirklich totale Bandbreite. Wer dafür empfänglich ist, ist fast jeder und fast jedes Tier. Und was ich auch krass finde, mäßig empfänglich sind nur Hunde, also sind Hunde nur mäßig empfänglich. Aber die sind halt fast zu 99% dafür verantwortlich, dass Menschen an Tollwut erkranken. Und wenn die nur mäßig empfänglich sind, wie empfänglich ist dann ein Fuchs, der hochempfänglich ist? Also das finde ich schon sehr interessant.
Das stimmt. Wobei ich glaube, wenn ein Tier oder Mensch von einem tollwütigen Lebewesen gebissen wird, ich glaube, dann ist es fast egal, wie empfänglich man ist. Also wenn der viel Virus ausscheidet über seinen Speichel, dann hast du ihn verloren.
Richtig. Und da kommen wir auch schon zur Inkubationszeit, also der Zeit vom Biss bis zum Auftreten von ersten Symptomen. Und die Inkubationszeit hat eine wahnsinnige Breite und kann von ein paar Tagen bis zu sogar 7 Jahren reichen. Und dafür gibt es den Terrestrial Code von der UIE, also quasi so ein Richtwert, und der ist international eben als 6 Monate festgelegt, aber es kann wirklich schwanken. Also bei Menschen sind wirklich auch Jahre an Inkubationszeiten bekannt und es ist einfach abhängig davon, wo die Bissstelle ist, wie weit die Entfernung zum zentralen Nervensystem ist, weil sich das Virus eben zum zentralen Nervensystem hin ausbreiten muss, bis die Symptome auftreten. Das ist eine Sache. Und als nächstes spielt noch eine Rolle, wie ist Art und Ausmaß der Exposition? Ist es nur ein Biss? Sind es mehrere Bisse? Wie viel Speichel ist ins Gewebe eingedrungen? Also die Menge an Virus spielt eine Rolle. Und ganz wahrscheinlich auch, wie sind die Stammeigenschaften des Virus? Wenn dann die Bissstelle zum Beispiel an der Hand ist, vermehrt sich das Virus erstmal an der Eintrittsstelle und wandern dann zu den peripheren Nervenendigungen. Und so ähnlich hatten wir es auch schon mal bei Tetanus. Daher vielleicht auch die ganze Verwechslungsgeschichte, aber es ist wirklich ein Unterschied. Wenn die Viren jetzt hier bei Tollwut erstmal an den Nervenzellen angekommen sind, vermehren sie sich nochmal weiter und wandern dann zum ZNS, also zum zentralen Nervensystem. Und das Ganze erfolgt zentripetal über retrograd-axonalen Transport. Yay. Muss man sich nicht merken. Man muss sich einfach nur merken, es wandert über das Axon Richtung ZNS.
Außer man heißt Laura und Franzi und feiert das einfach hart. Richtig. Beim Lernen.
Und hat sich auf jeden Fall das so gemerkt. Naja, gut. Im Gehirn angekommen ist dort der Hauptreplikationsort. Und zwar in bestimmten Hirnarealen. Einmal im Hirnstamm, im Ammonshorn und im Hippocampus. Und die sind noch ganz wichtig dann für die Diagnose nachher, dass man weiß, in welchen Gebieten vermehrt sich das Virus am meisten. Und auch, das erklärt auch die Klinik der betroffenen Tiere. Dann der nächste Schritt, der super, super wichtig ist, weil es einfach für die Verbreitung eine ganz große Rolle spielt, ist, dass das Virus dann vom ZNS zu den Speicheldrüsen wandert, auch über Nerven. In den Speicheldrüsen vermehren sie es nochmal sehr, sehr stark. Und wird dann eben über den Speichel ausgeschieden. Und da schließt sich eben der Kreis, weswegen der Speichel so unfassbar infektiös ist, weil da einfach so viel Virusmaterial ist, weil sich da super viel Virus einfach nochmal vermehrt. Und das wird dann über den Biss übertragen. Und ich finde, man kann Tollwut so ein bisschen mit so einem Zombie-Dasein vergleichen, weil einfach die Tiere, und da kommen wir jetzt auch bei den Symptomen dabei, eine Wesensveränderung durchlaufen und Menschen auch. Und einfach wahllos in alles reinbeißen und über diesen Biss auch das Virus verbreiten und die dann auch wieder quasi zu so Zombies werden. Also es ist mit diesen Zombies eigentlich gar nicht so weit hergeholt.
Weil wahrscheinlich ist da auch irgendwie eine Idee entstanden.
Richtig.
Ich meine, Tollwut war ja früher wirklich noch, gab es ja früher einfach. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich gewarnt wurde immer, wenn man irgendwie unterwegs ist und im Wald und so, man sieht einen Fuchs, der halt nicht abhaut und so. Dass
Geh
man
weg. Ja,
nicht bloß den Fuchs die Beine anfassen. In die Hand nehmen soll. Ja, genau, und bloß nicht streicheln. Ja. Also vor allem, ich habe als Kind auch einfach jedes Tier geliebt.
Richtig. Also, aber nur als Kind, jetzt hat sich das geändert.
Genau, deswegen studiere ich Tiermedizin. Ich mag eigentlich gar keine Tiere.
Genau.
Nee, Quatsch. Aber das gab es bei uns früher noch. Also ich kann mich auch noch erinnern, bei uns hing auch immer so ein Schild, tollwutgefährdeter Bezirk.
Ja, bei uns auch.
Ja. Ja. Okay.
Gut, weiter geht's.
Die Symptome.
Symptomatisch. Genau. Symptomatisch ist jetzt so, dass man die Viren anhand der Klinik nicht unterscheiden kann. Und es gibt entweder eine Enzephalitis oder eben so eine stille Wut. Man unterscheidet bei der ganzen Tollwut-Sache in drei Phasen. Einmal die Protromalphase, Exzitationsstadium und das Paralysestadium. Die erste Phase, die Protromalphase, wird oft einfach nicht erkannt, weil es die Phase ist, bevor die klinischen Symptome auftreten. Maximal kommt es eben zu so unspezifischen Verhaltensänderungen. Die Tiere erbrechen sich, haben starken Juckreiz und Allotriophagie, also fressen jeden möglichen Mist. Das kann aber eben auch später auftreten, also das muss nicht nur in der Protromalphase stattfinden. Sobald die Exzitationsphase, das Exzitationsstadium anfängt, ist das Ganze klinisch sichtbar. Und da haben wir jetzt diese zwei Formen, einmal die Enzephalitis oder eben diese stille Wut oder Paralysis genannt. Bei der Enzephalitis ist es so, dass die Tiere Unruhe zeigen, die verlieren die Scheu vor Menschen, also vor allen Dingen Wildtiere oder Füchse, das, was Laura eben erzählt hat, fasst das Tier nicht an, das Wildtier, was auf dich zukommt. Und da sind eben zum Beispiel Füchse mit gemeint, aber auch Rehe, habe ich gelesen. Mhm. Wahlloses Beißen in Gegenstände und sie speicheln sehr stark. Und dieses Beißen in Gegenstände, das ist eben das, was ich eben meinte mit diesem Zombie-Dasein, dass sie eben durch dieses Beißen das Virus weiter übertragen wollen. Sie können das nicht beeinflussen, das ist einfach das Virus quasi, was da dann die Überhand genommen hat.
Dazu gleich mal eine Info. Ich habe, also Tollwut steht schon ein bisschen länger auf unserer Liste, und ich habe in Instagram ein Video gefunden von einem tollwütigen Fuchs, der in diesem Stadium ist. Es sieht richtig übel aus. Das
ist richtig gruselig.
Also wir posten euch das. Wer das nicht sehen kann, tut mir dann leid. Dann das Video einfach nicht angucken. Es sieht richtig, richtig übel aus.
An der Stelle mal eine Triggerwarnung dann für das Video.
Ja, genau.
Aber an sich könnt ihr auch mal dann nach Hashtags suchen in Instagram, Rabies zum Beispiel. Und dann kommen auch so Videos, auch wenn es schlimm aussieht. Ich finde es auch mal ganz interessant, sich das anzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man nicht in Deutschland praktizieren möchte, sondern vielleicht auch mal ins Ausland gehen möchte.
Genau.
Auch Kastrationsprojekte etc. pp. Dann könnte einem sowas unter Umständen mal unter die Nase laufen.
Richtig. Zur zweiten Form, das ist die stille Wut. Da treten Schluckbeschwerden beim Trinken auf. Dann, oder die sogenannte Hydrophobie, also Furcht vor Wasser. Und beim Mensch ist es tatsächlich so, dass allein der Anblick von Wasser zu Krampfanfällen führen kann. Das finde ich auch ganz krass. Also da ist wirklich Hydrophobie im Namen. Das stimmt einfach zu 100%.
Ja.
Dann kann eine Hyperästhesie auftreten. Und das alles auch, also Schluckbeschwerden und so ein heiseres Bellen und so, das kann auch alles beim Hund auftreten. Und es gibt nichts Pathognomonisches, also es muss nichts von diesen Symptomen zusammen auftreten oder man kann das klar differenzieren voneinander. Es ist wirklich nichts, wo man sagt, okay, daran erkenne ich jetzt die Tollwut. Das letzte Stadium ist das Paralysestadium und es kommt eben zu Lähmungserscheinungen, die immer weiter fortschreiten. Die Tiere fallen ins Koma und sterben dann schließlich auch im Koma. Und zwar das schon nach 3 bis 7 Tagen nach Auftreten der ersten klinischen Symptome. Also wenn es mal ausgebrochen ist, nach einer möglicherweise echt langen Inkubationszeit, dann geht es doch eigentlich relativ schnell. Der Nachweis von Tollwut ist gar nicht mal so einfach, vor allem nicht beim Tier, weil es ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Da erzählt euch Laura auch gleich noch was zu. Und wenn man den Verdacht hat, dass ein ungeimpftes Tier an Tollwut erkrankt ist, zum Beispiel durch einen Biss, dann wird das Tier getötet. Also es besteht eigentlich keine Möglichkeit, dieses Tier am Leben zu erhalten. Und der Nachweis erfolgt eben nur postmortem. Also das Tier ist dann schon tot. Und zwar erfolgt das durch Nachweis von viralem Antigen in bestimmten Bereichen des Gehirns. Wir haben ja eben durchgesprochen, welche Bereiche besonders betroffen sind, wo sich das Virus besonders vermehrt. Und da macht man eben eine direkte Immunfluoreszenz. In so Abklatschpräparaten oder in so Schnittpräparaten kann man eben auch so Einschlusskörperchen im Zytoplasma erkennen. Das sind die sogenannten Negrin-Körperchen. Die sind aber nicht immer vorhanden. Also nur, dass sie nicht vorhanden sind, heißt nicht, dass das Tier keine Tollwut hat. Beim Menschen ist es jetzt ein bisschen anders, weil man kann ja den Menschen nicht euthanasieren, weil er Tollwut hat. Das ist ja immer noch eine ganz andere Geschichte. Deswegen muss man versuchen, das vielleicht schon am lebenden Objekt oder beim lebenden Menschen zu diagnostizieren und zu gucken, ob Virus da ist. Und da versucht man eben, Virus aus dem Speichel herauszubekommen oder aus einem Kornea-Abstrich, also am Auge, weil Virus möglicherweise auch in der Tränenflüssigkeit vorhanden ist, oder man macht eine Liquorpunktion und versucht es eben da nachzuweisen. Allerdings ist es nicht immer so, dass der Nachweis dann noch funktioniert und ganz, ganz sicher kann man es eben erst nach dem Tod sagen. Immunologisch ist es so, das haben wir bei Tetanus auch schon besprochen, hier auch wieder die Parallele, dass sich das Virus, hier in dem Fall ein Virus, in das Nervensystem zurückzieht. Und sobald es in den Nerven ist, kann das Immunsystem aber auch wirklich gar nichts mehr machen. Und dadurch haben wir da auch keine Immunantwort. Man hat also nur die Möglichkeit, entweder ganz am Anfang, also von der Wanderung, von der Bissverletzung bis zu den Nerven, das Virus abzufangen. Und da kommen wir auch gleich bei der Impfung noch zu. Und am Ende ist es auch meistens so, also am Ende des Lebens, wenn die tollwuterkrankten Tiere so dem Ende zugehen, dass da hohe Antikörpertiter zum Teil zu finden sind. Das bringt dem Tier dann aber ehrlich gesagt auch nichts mehr.
Und durch das die bringt Impfung ja auch gar nichts, weil
bringt die, gar nichts, also richtig.
Die kommen ja nicht da. Also das ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Solltet ihr die Virologieprüfung noch bestreiten müssen, dann also die Tiermedizin-Studenten und Studentinnen unter euch.
Studierende.
Studierende, genau. Das ist wirklich was ganz Wichtiges bei Tollwut, dass die Antikörper und alles drumherum, also es bringt einfach nichts, weil in das Nervensystem kommen die nicht rein. Ja. Also gerade auch bei der Wanderung und so weiter, wenn die da von Zelle zu Zelle springen, dann bringt das alles nichts. Also das Immunsystem hat einfach keine Chance und deswegen ist es so eine schlimme Erkrankung.
Genau. Durch die Impfung werden neutralisierende Antikörper gebildet vom Körper und die sind halt sehr wirkungsvoll. Und jetzt ist hier unsere Schweineüberleitung zur Prophylaxe.
Genau. Genau, also neutralisierende Antikörper. Wenn ich aktiv immunisiere, bildet der Körper Antikörper.
Der Körper Antikörper.
Genau, und dann kann quasi in der Wunde schon das Virus abgefangen werden. Darum geht es dann. Also das ist dann auch der Grund, warum diese Impfung so wirkungsvoll ist. Es ist jetzt so, dass wir ja Prophylaxe betreiben können. Wie gerade schon gesagt, wir können impfen. Und zwar nennt man das vor allem bei Menschen, da bleibe ich jetzt auch erstmal beim Mensch, die präexponentielle Prophylaxe. Man impft quasi mittlerweile am Tag 0, also man impft und 7 Tage später impft man nochmal. Und früher war es so, dass man, es gibt auch immer noch so ein Impfschema, dass man zwischen dem 21. und 28. Tag dann nochmal impft. Also man hat entweder 2 Impfungen oder 3 Impfungen. Und die STIKO, es gibt ja die STIKO-Vet und die STIKO für den Menschen genauso, also quasi die, die auch die Impfempfehlung aussprechen.
Also die Ständige Impfkommission.
Die Ständige Impfkommission, genau, vielen Dank. Und da ist es jetzt so, dass die beispielsweise bei Tierärztinnen und bei Jägerinnen und bei Forstpersonal und einfach Personen mit im Umgang mit Tieren, die in einem Gebiet quasi sind, wo neu aufgetretene Wildtiertollwut vorkommt, also wo Wildtiertollwut neu aufgetreten ist, dann empfiehlt man dieser Personengruppe, sich zu impfen. Ansonsten nicht. Also jetzt jeder normale Tierarzt in der Praxis oder in der Klinik ist jetzt zumindest mal von der STIKO nicht dringend empfohlen, sich zu impfen. Allerdings schaden tut es natürlich auch nicht. Personen mit beruflichem oder sonstigem engen Kontakt zu Fledermäusen, das habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, die sollten sich auf jeden Fall impfen wegen der Fledermaustollwut. Laborpersonal mit Expositionsrisiko gegenüber Tollwutviren, also die einfach mit Tollwutviren arbeiten, die sollten sich auf jeden Fall impfen lassen. Und da ist es auch so, dass man halbjährlich den Titer nochmal nachguckt, genau, weil die ja wirklich mit dem Virus zu tun haben. Also die sind ja wirklich im engsten Kontakt mit diesem Virus. Und dadurch, dass es ja auch schon durch Schnittverletzungen oder durch eine kleine Nadelpieks oder irgendwas theoretisch in den Körper gelangen kann oder auch über die Schleimhäute, ist es wirklich super wichtig, dass die geimpft sind. Und Reisende, die in ein Land reisen, wo die Tollwut eben vorkommt, also beispielsweise Afrika und Asien, da sollte man sich auch auf jeden Fall impfen lassen, auch da, wo wir viele Straßenhunde haben oder wer mit Wildtieren zu tun hat, wer mit Fledermäusen zu tun hat, da sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen gegen die Tollwut. Es gibt auch noch, und das ist was sehr, 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 sehr Positives, eine postexponentielle Prophylaxe, das ist die sogenannte PEP. Das gibt es bei mehreren Erkrankungen, das gibt es auch bei Hepatitis B beispielsweise oder auch bei Tetanus oder eben bei Tollwut jetzt. Das ist eine sogenannte, ja, wie gesagt, also wenn man schon gebissen wurde, dann gibt es eben, je nachdem, inwieweit man eben Kontakt hatte, also nicht nur ein Biss, sondern auch Kontakt zu einem Köder oder, und inwieweit man grundimmunisiert ist, da gibt es dann eben verschiedene Schemas. Deshalb habe ich jetzt auch wirklich nicht alles rausgeschrieben, weil das ist ganz unterschiedlich. Also das kann man auch sehr gut nachlesen, was da empfohlen wird. Und was man zusätzlich noch macht, ist, dass man quasi humane Tollwut-Immunglobuline direkt in den Wundbereich gibt. Und das kann man bis zu 7 Tage lang machen. Also dass von dort einfach direkt das Virus abgefangen wird. Das ist jetzt zum Mensch. Beim Tier ist es so, dass wir jetzt erstmal von der rechtlichen Seite generell in Deutschland keine Pflicht haben, unsere Tiere zu impfen. Aber bei Reisen gibt es eine EU-Verordnung und da wird beispielsweise vorgeschrieben, dass Hunde, Katzen und Frettchen geimpft werden müssen. Also man darf ohne diese Impfung über keine Grenze in ein anderes Land, also über die deutsche Grenze rüber, innerhalb der EU und dann auch noch Länder, wo dann, also die auch tollwutfrei sind. Da ist auch die für die Wiedereinreise ist es quasi so, dass wir diese Impfung haben müssen. Es gibt aber dann auch noch Länder, die eben nicht dazugehören, wo auch Tollwut vorkommt. Da ist jetzt seit 2014 war das, glaube ich, wo die erneuert wurde, diese Verordnung, dass man auch den Antikörpertiter bestimmen lassen muss. Was bedeutet das jetzt genau? Generell impfen wir unsere Hunde, Katzen und Frettchen mit 12 Wochen. Ab dann kann man eben Tollwut impfen. Das heißt, die müssen auch mindestens 12 Wochen alt sein, um diese Impfung zu bekommen. Und die Impfung ist erst nach 21 Tagen wirksam. Das heißt, was heißt das jetzt beispielsweise für den Tierschutz? Wenn wir ein Tier von irgendeinem Land außer Deutschland nach Deutschland importieren, dann muss dieses Tier mindestens 15 Wochen alt sein. Sonst darf es einfach hier nicht einreisen. Die STIKO-Vet sagt beispielsweise noch, dass wir 3 Impfungen machen sollten, um wirklich einen ausreichenden Titer zu haben, wenn die Tiere in endemische Gebiete gehen. Dann eben mit 12 Wochen, mit 16 Wochen und dann nochmal mit 15 Monaten. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Genau, und generell impft man dann alle 3 Jahre bei einem Hersteller, der eben 3 Jahre angibt. Es gibt auch Impfungen, die sagen jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre. Genau, dann würde ich einfach einen Hersteller nehmen. Also ich persönlich bei meinem beispielsweise, bei meinem Hund, der kriegt alle 3 Jahre eine neue Tollwutimpfung. Genau, habe ich jetzt noch was vergessen, was ich sagen wollte? Ich glaube nicht. Generell zum Impfen kann man auf jeden Fall sagen, es bleibt jedem selber überlassen, wie er sein Tier in Deutschland, wenn man nur in Deutschland ist, impft. Aber man sollte sich bewusst sein, dass es noch andere Rechtsvorschriften gibt, zu denen ich jetzt komme. Es gibt eine Verordnung zum Schutz gegen Tollwut, das ist die sogenannte Tollwutverordnung. Und da steht beispielsweise drin, was Franzi vorhin auch schon gesagt hat, dass ein Tier, das Tollwut verdächtig ist oder das eben, wo man wirklich den dringenden Verdacht hat, dass es Tollwut hat, das wird sofort eingeschläfert. Da gibt es keinen Weg drumherum. Das heißt, wenn ein Tier wirklich seuchenverdächtig ist, dann haben wir ein Impfverbot und also quasi diese PEP, das gibt es beim Tier nicht, also das darf man nicht, das ist verboten. Heilversuche sind verboten, die Tiere müssen eingeschläfert werden.
Da noch ein Punkt zu, also ein Grund dafür, dass bei der STIKO die Tollwutimpfung noch als Core-Komponente hinzugezogen wird, also als Impfung, die wozu geraten wird, sage ich mal, dass man gegen Tollwut impfen sollte, ist, dass wenn ein Tier gegen Tollwut geimpft wird und es wird gebissen, dann muss das nicht direkt eingeschläfert werden. Also da besteht dann eine Quarantänemöglichkeit.
Genau, dazu wäre ich dann auch jetzt gekommen.
Entschuldigung.
Hunde und Katzen und auch Frettchen theoretisch, die eben Kontakt hatten zu einem Tier, das seuchenverdächtig ist, beziehungsweise das definitiv nachgewiesen an Tollwut erkrankt ist, muss getötet werden, außer sie sind nachweislich geimpft. Und zwar wirklich so, wie es halt eben vorgegeben ist. Und es gibt Ausnahmen, dann müssen die Viecher, tut mir leid, die Tiere natürlich, 3 Monate eingesperrt werden und es darf nichts gegen die Seuchenbekämpfung sprechen. Aber grundsätzlich kann man sich mal merken, ein Tier, das geimpft wurde, das ist auf jeden Fall so, dass es nicht sofort eingeschläfert werden muss. Es muss natürlich trotzdem außerhalb von der Zone kommen und so weiter und so fort und darf nicht mehr in Kontakt kommen mit einem Tier und so weiter. Aber das wird jetzt nicht sofort konfisziert und eingeschläfert. Was aber mit einem Tier, das nicht geimpft ist, definitiv passiert. Wenn jetzt ein Tollwutfall beispielsweise aufgetreten ist, sowohl privat oder auch bei einem Wildtier, dann gibt es, wie wir jetzt in der letzten Folge besprochen haben mit der afrikanischen Schweinepest, auch einen gefährdeten Bezirk, der mindestens 5000 Quadratkilometer bzw. 40 Kilometer um diese Tierhaltung, um den Abschuss oder die Tötungsstelle liegt. In dieser Zone gibt es keinen Freilauf für die Tiere, also Hunde und Katzen. Außer eben mit Impfschutz, dann darf man mit denen auf jeden Fall raus. Katzen, da muss ich jetzt gerade, ich habe das irgendwie ein bisschen komisch aufgeschrieben. Katzen dürfen, glaube ich, auch nicht raus, außer sie sind geimpft. Also klar, sie dürfen nicht raus, wenn sie nicht geimpft sind. Wenn sie geimpft sind, dürfen sie raus. Das kann man aber, wie gesagt, auch nochmal genau nachlesen. Dass wir einen Tollwutfall hier in Deutschland bekommen, ist hoffentlich sehr unwahrscheinlich. Aber es kann halt leider doch immer wieder passieren.
Genau, also die Gefahr zum Beispiel durch Tiertransporte, die nicht genehmigt und kontrolliert sind.
Ganz genau.
Ist gar also nicht grade, so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
Richtig, also gerade so, also Tierschutz ist sehr wichtig und definitiv kann man auch Tiere aus dem Ausland zu sich nehmen. Aber leider, leider, und das muss man wirklich sagen, gibt es da auch viele illegale Sachen, die passieren. Und die Leute bringen ungeimpfte Tiere teilweise oder eben zu früh geimpfte Tiere nach Deutschland. Und man weiß es einfach nicht, mit welchen Tieren dieser Hund oder die Katze beispielsweise in Kontakt kam vorher. Und wir haben ja vorhin davon gesprochen, so eine Inkubationszeit ist teilweise wirklich lang. Das heißt, man kann es gar nicht mal unbedingt wissen, ob dieses Tier an Tollwut erkrankt ist oder nicht. Genau, deswegen, also wer weiß, ob dann nicht doch irgendwie dann doch mal was vorkommen kann bei uns. Dafür gibt es eben diese Verordnung, gerade für so einen Fall, weil wir ja wirklich lange gekämpft haben, dass wir frei werden von der terrestrischen Tollwut. Wenn es eine Fledermaus war, die gefunden wurde beispielsweise, oder wenn da festgestellt wurde, okay, das war Tollwut, dann kann die Behörde den Bezirk angeben, also diesen gefährdeten Bezirk, von dem ich gerade gesprochen habe, muss sie aber nicht unbedingt. Also da kommt es dann, denke ich mal, drauf an, wie die Behörde entscheidet. Genau, also das sollte man meiner Meinung nach definitiv beachten bei der Impfung, ob man jetzt gegen Tollwut impft oder nicht, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass jetzt sich hier ein Tier mit Tollwut ansteckt. Es gibt die Möglichkeit und wenn es denn so ist und mein Tier hatte Kontakt beispielsweise mit einem tollwütigen Tier, dann gibt es kein Zurück. Und ich finde, das ist vor allem, wenn man jetzt mal Katzen anschaut, wenn man irgendwie sagt, wir haben einen Freigänger, der angelt sich mal eine Fledermaus und diese Fledermaus hatte Tollwut. Die Katze kann an Tollwut erkranken. Das muss man einfach sich bewusst machen. Also ein Hund theoretisch auch, aber der geht jetzt mal eher weniger auf Fledermausjagd, würde ich mal behaupten.
Sag's nicht zu laut.
Aber nichtsdestotrotz, man sollte sich einfach das vor Augen führen, dass es da noch andere Rechtsvorschriften gibt und man da im Zweifel nicht selber entscheiden kann, was mit dem Tier passiert.
Ja. Ich würde sagen,
damit haben wir dann Tollwut auch mal besprochen. Richtig. Und genau, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass sie euch was gebracht hat, dass
der Unterschied zwischen Tetanus und Tollwut jetzt klar ist.
Genau, dass es zwar doch ein paar Ähnlichkeiten gibt, aber dass es definitiv nicht das Gleiche ist. Und ja, genau. Wenn ihr noch irgendwie, auch generell, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder Fragen an uns, schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook oder auch per Mail. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
Tschüss.
Ciao, ciao.